Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Die erneuten militärischen Kämpfe um die libysche Hauptstadt Tripolis haben bisher über 3000 Menschen in die Flucht getrieben. Heute gab es wieder erbitterte Kämpfe. Der Flughafen wurde beschossen. Über die aktuelle Lage in Tripolis berichtet gleich unser Korrespondent. 4 rechtspopulistische Parteien verkünden die Bildung einer neuen Fraktion im Europaparlament. Aber wie schlagkräftig kann dieses Bündnis nach der Wahl werden? Und wie geeint ist die europäische Rechte? Das besprechen wir gleich im Interview. Außerdem erfahren Sie, welche konkreten politischen Forderungen die Bewegung Fridays for Future heute in Berlin formuliert hat und wie die Debatte um die Enteignung städtischer Wohnungsgesellschaften in der Bundespolitik geführt wird. Am Mikrofon ist Marina Schweitzer. Guten Abend. Seit Tagen kämpfen Milizen und Regierungstruppen gegeneinander um die libysche Hauptstadt Tripolis. Hilfsorganisationen rund um die Stadt haben ihre Hilfslieferungen aufgestockt, aber viele bedürftige Menschen gar nicht erreicht, weil sich die Kämpfe zuspitzen. Heute musste der einzige intakte Flughafen der Stadt nach einem Luftangriff vorerst geschlossen werden. Über die Lage berichtet Carsten Kündtop.
Auf dem Platz der Märtyrer im Zentrum von Tripolis protestierten am Sonntag Menschen gegen den abtrünnigen General Khalifa Haftar, dessen Truppen auf die Hauptstadt vorrücken. Die Demonstranten schworen, dagegen zu kämpfen, dass der Kriegsherr und sein Militär die Macht im Land übernehmen. Die Gefechte konzentrieren sich seit Tagen auf südliche Vororte von Tripolis. Ein Offizier von Haftars sogenannter libyscher Nationaler Armee sprach von Erfolgen. Ja, es gibt Kämpfe und einen ganz großen Vorstoß der arabischen libyschen Armee. Gott sei Dank haben wir strategische Stellungen eingenommen. Wir rücken weiter vor und setzen den Plan, in die Stadtmitte einzumarschieren, um. Einige Milizen zogen sich zurück und weigerten sich, den Streitkräften entgegenzutreten. Erstmals seit Beginn der Offensive griff ein Kampfjet Haftars den einzigen noch funktionierenden Flughafen von Tripolis mit Tiger an, der daraufhin geschlossen wurde. Seit Donnerstag haben die Kämpfe bereits einige Dutzend Menschen das Leben gekostet. Laut den Vereinten Nationen haben bereits einige tausend Menschen die umkämpften Orte verlassen oder sitzen dort nun fest. Ihre Lage beschreibt Osama Ali, ein Sanitäter in Tripolis. Wir versuchen noch immer, abgeschnittene Familien aus den Kampfgebieten zu holen. Aber wenn Gefechte laufen, ist das unmöglich. Familien zu retten von beiden Seiten ist nicht einfach. Zwischen den Fronten gibt es Schusswechsel. Wer dort reingeht, wird sofort beschossen. Um sich zu verteidigen, rief die international anerkannte Einheitsregierung eine Gegenoffensive aus mit dem Titel Operation Vulkan des Zorns. Ein Militärsprecher: Wir werden den Zivilstaat bewahren. Wir laden diejenigen, die Wahnvorstellungen haben und einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, ein, ihre Waffen niederzulegen. Die Schlacht ist vorbei. Wir werden eine Militarisierung des Staates nicht zulassen. Libyen wird kein Militärstaat sein. Das Militär ist nur zu Gott und zur Nation loyal. Allerdings musste der Ministerpräsident der Einheitsregierung nun eine Schlappe einstecken. Sein Vize Ali al-Katrani trat zurück und erklärte, er unterstütze jetzt Haftar. Tripolis müsse von so wörtlich bewaffneten kriminellen Terrormilizen befreit werden. Gleichzeitig machen mächtige Gegner des Generals mobil. Milizen aus Misrata und aus anderen Orten im Westen. Erste Einheiten aus Misrata sind bereits in Tripolis eingetroffen, um sich dem Warlord entgegenzustellen. Sie gelten als kampfstark. Einige machten sich beim Umsturz des Gaddafi-Regimes 2011 einen Namen, andere einige Jahre später, als sie den IS von der Mittelmeerküste vertrieben. Die Misrata-Milizen und andere bewaffnete Einheiten im Westen des Landes stehen im Ruf, ganz klar gegen Haftar eingestellt zu sein. Bei ihnen sitzt die Überzeugung tief, dass Libyen nicht erneut unter die Fuchtel eines Alleinherrschers kommen darf.
Das waren Informationen von Carsten Kühnschop. Eine schwachsinnige Debatte von vorgestern, so kommentierte der bayerische Bauminister Reichardt von der CSU Gedanken an eine mögliche Enteignung großer Wohnungsunternehmen. Angesichts stark steigender Mieten will eine Berliner Initiative nämlich genau das. Gar nicht so schwachsinnig schwachsinnig, finden das mindestens 15.000 Unterzeichner eines Volksbegehrens in Berlin. Am Wochenende hatten Zehntausende in ganz Deutschland gegen steigende Mieten demonstriert. Wie sich dieser Druck von der Straße auf die Politik in Berlin auswirkt? Manfred Götzke berichtet über die Position.
An der Seite unter anderem von Matteo Salvinis Lega sieht die AfD in Europa ihren Platz. Das hat Parteichef Jörg Meuthen heute in Mailand deutlich gemacht. Im Europawahlkampf werde man zusammenarbeiten, versicherte Meuthen und bekannte sich zum von Salvini angestoßenen Projekt einer künftig vereinigten Rechten in der Europäischen Union. Von dem heutigen Treffen, so der AfD-Chef,
geht insoweit ganz bewusst das Signal aus, dass die rechtskonservativen, patriotischen Kräfte in der Union von der festen Absicht getragen sind, künftig im Europäischen Parlament nicht zersplittert, sondern geeint aufzutreten.
Neben der AfD waren in Mailand die Dänische Volkspartei und die Partei Die Finnen dabei. Alles politische Kräfte, die in Brüssel bislang noch nicht zur rechten Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit gehören und jetzt den Schulterschluss mit Salvini suchen. Die neue Fraktion der Vereinigten Europäischen Rechten soll den Namen Europäische Allianz der Menschen und Nationen tragen. Auch Le Pens Nationale Sammlungsbewegung und die österreichische FPÖ, die in Brüssel bereits mit der Lega zusammenarbeiten, wollen mitmachen. Salvini betonte in der Pressekonferenz mehrfach, er spreche auch im Namen seiner, Zitat, französischen und österreichischen Freunde. Heute sei es darum gegangen, neue Kräfte an Bord zu holen. Die gemeinsame Zielsetzung laute: Wir machen diese Sachen nicht, um zu verlieren oder nur mitzumachen. Unser Ziel ist es, zu gewinnen und die Regeln Europas zu ändern. Ein zentrales Thema der Vereinigten Rechten, das macht der AfD-Chef Meuthen deutlich, werde die Migrationspolitik sein. Die gemeinsame programmatische Linie laute so Meuthen:
Einreisen soll künftig nur noch dürfen und können, wer sich außerhalb der Grenzen der EU unsere Erlaubnis dafür zuvor eingeholt hat. Wenn wir unser Europa der Vielfalt, der reichen Kulturen und seines überaus reichen Erbes erhalten wollen, und ich betone, das wollen wir in aller Entschlossenheit, dann werden wir eine Festung Europa bilden müssen, in die wir nur hineinlassen, wen wir hineinzulassen bereit sind.
Als Vorbild für eine solche Politik der kompromisslosen Abschottung nannte Meuthen ausdrücklich den Initiator der heutigen Konferenz und italienischen Innenminister.
Matteo Salvini und die Lega zeigen uns derzeit exemplarisch, wie das geht. Und dass man dazu auch bereit sein muss, Zurückweisungen an den Außengrenzen und Rückbringung an die Ausgangsorte durchzusetzen.
In den vergangenen Monaten hatte Salvini mehrfach Schiffen mit geretteten Flüchtlingen an Bord die Einfahrt in italienische Häfen untersagt und, wie aktuell im Fall der Alan Kurdi, eine Aufnahme unter anderem durch Deutschland gefordert. Neben einer Antimigrationspolitik und dem Versprechen, Europa umzukrempeln, ist die dritte programmatische Klammer für das neue europaweite Rechtsbündnis ein Nein zum Islam. Unruhe in der Pressekonferenz zum heutigen Treffen kam auf, als ein italienischer Journalist Meuthen nach dessen Position zum Holocaust fragte. Meuthen nannte den Holocaust das traurigste Kapitel der Geschichte. Salvini aber attackierte den Fragesteller. Es beschämt mich, dass im Jahr 2019 ich als Journalist einen Volksvertreter frage, was er vom Holocaust hält. Es wäre so, als wenn man auf einer Pressekonferenz von Linken und Kommunisten fragt, was diese von Stalin und vom Gulag halten. Hemdsärmelig, raubeinig und immer auf Attacke, so ist Salvini in Italien zur unbestrittenen Führungsfigur der Rechten geworden. Eine Rolle, das wurde heute in Mailand deutlich, die Salvini jetzt auch in Europa anstrebt.
Ja, und Sie haben es gemerkt, den Beitrag von Manfred Götzke zur Enteignungsdebatte, den reichen wir später nach. Stattdessen sind Sie jetzt schon mittendrin im Thema in der Konferenz der rechtspopulistischen Parteien in Europa, die heute stattgefunden hat. Welche Kraft von diesem Bündnis ausgehen kann, das habe ich vor der Sendung mit dem Politikwissenschaftler Hans Vorländer von der TU Dresden besprochen. Er beschäftigt sich dort unter anderem schwerpunktmäßig mit Rechtspopulismus. Mit Blick auf die lediglich 4 Parteien, die da heute anwesend waren, habe ich ihn als erstes gefragt, ist das jetzt das Bild der vereinigten oder der zersplitterten Rechten Europas?
Na, im Augenblick ist es noch das der zersplitterten, denn es gibt ja bislang noch andere Verbünde, also Geert Wilders, Marine Le Pen, der Vlaams Belang und andere Parteien sind im Augenblick noch in dem Verbund Europa der Nationen und der Freiheit. Und die polnische PiS gehört auch einem anderen Verbund an und Fidesz und Orban sind innerhalb der Christdemokratie verankert. Also von daher gibt es sehr unterschiedliche Bewegungen und Strategien innerhalb der Rechtspopulisten. Salvini würde wohl gerne als der große Sammler und als Chef einer rechtspopulistischen paneuropäischen Bewegung in Erscheinung treten. Aber dieses Vorhaben ist bislang noch nicht wirklich realisiert worden.
Es gab ja offenbar immerhin das Signal von Marine Le Pen zum Beispiel, dass man das Ganze jetzt unterstütze. Ist aber Salvini da dann aus Ihrer Sicht zu optimistisch gestimmt?
Ja, im Augenblick schon. Ich glaube, er will einfach eine gewisse Dynamik, ein Momentum erzeugen und die anderen bei sich willkommen heißen, um zu zeigen, hier ist der Schwung, hier wird Europa neu gestaltet werden können. Aber es gibt viele auch unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft Europas. Es gibt auch unterschiedliche Vorstellungen über die Migrationsfrage. Und es gibt auch viele unterschiedliche Vorstellungen über Sinn und Zweck überhaupt von Europawahlen innerhalb der rechtspopulistischen Bewegung, dass ein Zusammenschluss gar nicht so einfach ist. Und das hat sich bislang auch schon gezeigt, denn Salvini ist ja immer wieder auch in Polen, in Ungarn unterwegs und sie sind bislang nicht bei ihm in dieser europäischen Allianz eingelaufen.
Das ist ja ganz interessant, dass Sie da jetzt gerade auch von einem Ruck sprechen, den Salvini da gerne hätte. Wenn man sich das jetzt anschaut, dass da heute ein paar Protagonisten ferngeblieben sind, ist das dann aus Ihrer Sicht, weil man sich noch nicht sicher ist? Oder was können die Gründe dafür sein? Denn das Signal des Neustarts wäre ja dann deutlich stärker gewesen.
Ja, das ist richtig. Das ist im Augenblick eine ganz interessante Entwicklung, die zu beobachten ist. Denn was eint eigentlich diese Gruppierung? Das Einzige, was sie wirklich eint, ist die Ablehnung der EU in ihrem jetzigen Zustand. Wie aber das andere Europa aussehen soll, ist ja eine ganz offene Frage. Da haben diese Parteien oder Bewegungen sehr unterschiedliche Vorstellungen.
Aber die migrationskritische Haltung einigt sie doch auch.
Ja, aber da fängt das Problem eigentlich an, denn das Interesse Italiens ist eindeutig, zwar einerseits die Migration an den Außengrenzen zu verringern oder gar zu verunmöglichen, aber das Interesse von Salvini ist immer gewesen, dass die Europäer auch Migrantinnen, Migranten, Geflüchtete aus Italien aufnehmen in ihren Ländern. Und das lehnen beispielsweise die ost- und mitteleuropäischen Bewegungen und Parteien gänzlich ab. Die polnische PiS und in Sonderheit eben auch Fidesz und Orbán. Und deshalb ist es bisher auch nicht zu einer solchen Allianz gekommen. Das hat Salvini immer wieder versucht. Und Orbán hat ihm gesagt, nein, wir haben eigentlich da eine andere Vorstellung, was Migration und interne Verteilung von Flüchtlingen in Europa angeht. Also hier gibt es in der Tat auch Interessengegensätze, weil Salvini ist in der Regierung und muss auch für pragmatische Lösungen eigentlich einstehen. Und er will, dass die Migrationsfrage auch dahingehend gelöst wird, dass andere die Lasten Italiens schultern. Und das sehen in Polen und in Ungarn die Führer dieser Bewegung überhaupt nicht ein.
Aber die AfD wird ja davon auch nicht unbedingt begeistert sein und sie macht trotzdem mit.
Ja, sie macht trotzdem mit. Sie muss sich ja ohnehin überlegen, wo sie sich hinorientieren will. Das ist im Augenblick ja ein Mannverein im Europäischen Parlament.
Weil Jörg Meuthen da der Einzige momentan ist, der da vertreten ist für die AfD?
Ja, ganz genau so ist es. Nun, es gibt ja noch die Reste. Herr Pretzell, die Blaue Partei, ist ja auch noch da im Augenblick im Europäischen Parlament. Das heißt, die AfD kann sich im Augenblick einen Partner aussuchen und es scheint so zu sein, dass sie in Salvini den Mann mit dem größten Dynamikfaktor im Augenblick sieht. Der sei eine regionale Lega Nord zu einer gesamtitalienischen rechtspopulistischen Bewegung ausgebaut hat. Und die auch die Lega in der Regierung ist. Das ist ja auch immer noch die heimliche Agenda der AfD, dass sie vielleicht doch in eine regierungsgleiche Position kommt, vor allen Dingen in den nationalen Ländern, also hier in der Bundesrepublik Deutschland. Und da ist der Salvini für ihn ein großes Vorbild.
Also verstehe ich richtig, dass Sie es als eher unwahrscheinlich ansehen, dass diese Parteien sich nach der Europawahl tatsächlich zu einer einzigen und möglicherweise auch sehr starken Fraktion verbünden?
Ich sehe es im Augenblick als eine sehr offene Konstellation an. Denn einerseits könnte man davon ausgehen, dass die Rechtspopulisten ein Interesse haben, sich zusammenzuschließen, weil sie dann eventuell sogar die zweite Position rücken können, wenn man den Erwartungen folgen kann, dass die sozialdemokratischen Parteien verlieren, die Christdemokraten eher noch stark bleiben. Dann könnte hier eine vereinigte rechtspopulistische Allianz an die zweite Stelle rücken. Aber es gibt so viele innere Konflikte und auch Widersprüche, dass man das nicht ohne weiteres annehmen kann, dass die sich einig werden. Und auch Fidesz hat ja bislang eigentlich gemieden, aus dem Verband der Christdemokraten herauszubrechen. Das allerdings wäre für Salvini sehr wichtig, Fidesz zu haben. Denn Orbán ist auch eine Leitfigur in Ost-Mitteleuropa und für manche auch in Westeuropa. Also so einfach ist es nicht. Deshalb sehe ich es im Augenblick nicht als sicher an, dass es zu dieser Allianz der Rechtspopulisten unter der Führung von Salvini kommt.
Was hieße das Ganze denn in dem für Salvini optimalen Fall mit Blick auf absehbare Mehrheiten?
Natürlich würde die Rechtspopulisten in eine Veto-Position kommen, was die Diskussion innerhalb des Europäischen Parlaments angeht. Sie könnten auch versuchen, Druck auszuüben im Zusammenhang mit der Wahl des Kommissionspräsidenten, denn da spielt das Europaparlament ja doch eine bedeutende Rolle. Die Stimme der Rechtspopulisten in Europa wird im Europäischen Parlament gewiss lauter werden. Sie wird auch stärker werden, dass die Rechtspopulisten insgesamt, in welcher Schlachtordnung sie nun antreten, zunehmen wird. Das ist ja ganz außer Frage.
Sagt Hans Vorländer, Professor für politische Theorie und Ideengeschichte an der TU Dresden. Dürfen große Wohnungskonzerne enteignet werden als Ultima Ratio gegen steigende Mietpreise? Diese Debatte, angestoßen von einer Berliner Initiative, wird jetzt auch in Berlin geführt. Der Beitrag von Manfred Götzke.
Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Als Rusbeta Heri und seine Mitstreiter ihr Volksbegehren zur Enteignung großer profitorientierter Immobilienkonzerne vergangenes Jahr angemeldet haben, da wurden sie noch als revolutionäre Spinner verlacht. Ihr Credo?
Wir brauchen gegenüber der Radikalität des Marktes eine radikale Lösung. Wir haben eine realistische Chance. Wir haben die Diskussion in dieser Stadt Richtung Interessen der Mieterinnen und Mieter verschoben.
Spätestens seit diesem Wochenende ist klar, die radikale Idee ist bei den Berliner Bürgern mehrheitsfähig. Mehr als 50% der Bürger sprechen sich für die Initiative aus und schon zum Start des Volksbegehrens am Samstag bekamen die Aktivisten 15.000 der 20.000 Unterschriften zusammen, die für den ersten Schritt des Enteignungsvolksbegehrens nötig sind. Inzwischen wird auch in der Bundespolitik diskutiert, ob Enteignung gegen Entschädigung als Ultima Ratio in der Wohnungspolitik in Frage kommen. Grünen-Chef Robert Habeck spricht sich eindeutig dafür aus.
Ausdrücklich ist im Grundgesetz eine Sozialverpflichtung des Eigentums vorgesehen. Das haben wir nur immer wieder vergessen. Aber nirgendwo ist im Grundgesetz vorgesehen, dass man unbegrenzte Rendite machen kann. Sondern die muss begrenzt werden und diese Begrenzung muss durchgesetzt werden. Wenn sie nicht anders durchzusetzen ist, muss man darüber nachdenken, ob man nicht auch enteignet.
Es wäre absurd, wenn das Mittel der Enteignung nur angewendet würde, um neue Autobahnen zu bauen, aber nicht um gegen grassierende Wohnungsnot vorzugehen. Auch Karin Ley, stellvertretende Bundesvorsitzende der Linken, hält Enteignungen für legitim. Das Volksbegehren und auch die bundesweiten Demonstrationen unter dem Motto Mietenwahnsinn am Samstag seien vor allem ein Misstrauensvotum gegen die Wohnungspolitik der Bundesregierung.
Es ist vor allen Dingen ja auch eine Demonstration, die sich gegen die Tatenlosigkeit der Bundesregierung richtet. Gegen die Tatsache, dass wir mit der sogenannten Mietpreisbremse wahrscheinlich das wirkungsloseste Gesetz in der Geschichte der Bundesrepublik beschlossen wurde, das jahrelang tatenlos zugesehen wurde durch diese Regierung, dass die Gelder, die der Bund für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stellt, viel zu gering sind.
So Ley heute im ZDF. Wie umstritten das Mittel der Enteignung ist, zeigt sich auch innerhalb der Parteien. Anders als Grünen-Chef Habeck spricht sich sein Parteifreund Tarek Al-Wazir gegen eine Enteignung von Immobilienkonzernen aus. Bevor man etwa Entschädigungen in Milliardenhöhe zahle, sollten Kommunen und Länder lieber Wohnungen neu bauen, sagte der hessische Bauminister heute Morgen im Deutschlandfunk. Die grassierende Wohnungsnot in Berlin habe die Berliner Landespolitik zu großen Stücken selbst zu verantworten.
2004 hat diese Wohnungen verkauft, hat dafür 400 Millionen bekommen. Die sind jetzt 7 Milliarden wert. Ich glaube an dieser Stelle, dass man, wenn man einen Fehler mal gemacht hat, ihn nicht dadurch heilt, dass man den nächsten Fehler macht. Wenn ich die Wahl hätte, 7 Milliarden auszugeben für eine Entschädigung der deutschen Wohnen oder mit diesen 7 Milliarden Wohnungen zu bauen, würde ich mich immer für das Zweite entscheiden.
Zudem seien die brachliegenden Flächen in Ballungsräumen das eigentliche Problem. Die Politik müsse die Besitzer motivieren, ihren Grund und Boden für den öffentlichen Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen. Ähnlich sieht es in der SPD aus. SPD-Chefin Nahles erteilte dem Volksbegehren gestern in der Bild-Zeitung eine Absage. Enteignungen dauerten Jahre und schafften keine einzige neue Wohnung. Nahles Stellvertreter Ralf Stegner schließt sie als letztes Notwehrrecht des Staates nicht aus. Beide sprechen sich allerdings für einen Mietenstopp aus, der die Mieten in teuren Großstädten auf einen maximalen Quadratmeterpreis deckeln würde. Doch auch für eine solche stärkere Regulierung von Immobilieneigentümern, von Kritikern Enteignung Leid genannt, gibt es im Bund derzeit keine Mehrheit. Die Unionsbundestagsfraktion sprach sich bereits dagegen aus. Man müsse bauen, nicht enteignen, sagt Ulrich Lange, der für Bauen zuständige stellvertretende Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion. Enteignungen seien das falsche Instrument, steigende Mieten aufzuhalten. Es müsse mehr Bauland bereitgestellt werden und mehr gebaut werden.
Vor knapp einem Jahr kündigte US-Präsident Trump das Atomabkommen mit dem Iran einseitig auf und die USA verschärften wieder die Wirtschaftssanktionen gegen die Islamische Republik. Jetzt wird der Umgang noch härter. Beide werfen sich gegenseitig Terrorismus vor. Die USA setzten die iranischen Revolutionsgarden auf eine schwarze Liste. Claudia Sarre über den Anstoß.
Die Trump-Regierung zündet die nächste Stufe, um den Druck auf den Iran weiter zu erhöhen. Irans Revolutionsgarde soll zur ausländischen terroristischen Vereinigung erklärt werden und zukünftig auf der schwarzen Liste stehen. Binnen einer Woche soll dieser Schritt vollzogen werden, sagte US-Außenminister Mike Pompeo bei einer Pressekonferenz in Washington.
Es ist das erste Mal, dass die USA eine andere Regierung zur ausländischen Terrororganisation erklärt haben. Wir tun es, da die iranische Regierung Terrorismus als Instrument benutzt und daher anders als andere Regierungen eingestuft wird. Dieser historische Schritt wird dem führenden Staat der Terrorfinanzierung die finanziellen Mittel entziehen, um weiter Elend und Tod auf der Welt zu verbreiten.
Geschäftsleute überall auf der Welt hätten die Pflicht, sicherzustellen, dass die Unternehmen, mit denen sie Geschäfte machten, keine Beziehungen zu den iranischen Revolutionsgarden hätten, fügte Pompeo weiter hinzu.
Businesses and banks around the world now have a clearer duty to ensure that companies with which they conduct financial transactions are not connected to the IRGC in any material way.
Der US-Außenminister stellte damit klar, dass dies auch für Bürger und Unternehmen in Europa gelte. Da die Revolutionsgarden auch großen wirtschaftlichen Einfluss im Iran haben, erwarten Experten, dass die US-Entscheidung dem Iran wirtschaftlich sehr schaden wird. Dieser Schritt bedeutet auch, dass Mitglieder der Garde nicht in die USA einreisen dürfen oder ausgewiesen werden können. Schon lange wurde in den USA darüber diskutiert, die iranische Revolutionsgarde, eine Eliteeinheit der iranischen Streitkräfte, als Terrororganisation einzustufen. Frühere US-Außenminister wie Rex Tillerson oder John Kerry hatten sich dagegen entschieden, weil sie als negative Folge eine Destabilisierung des Irak befürchteten. Doch in den vergangenen Monaten war der Ton der US-Regierung gegenüber dem Iran immer schärfer geworden, auch wegen dessen Unterstützung für Milizen in Syrien, im Libanon, Irak und im Jemen.
Seit 40 Jahren hat die iranische Revolutionsgarde sich aktiv engagiert im Terrorismus und hat andere Terrororganisationen gegründet, geführt und unterstützt. Die iranische Revolutionsgarde tarnt sich als militärische Organisation, aber keiner sollte sich davon blenden lassen. Ständig verstößt sie gegen Recht und plant und führt Terrorkampagnen rund um die Welt aus.
Noch nie zuvor haben die USA einen Teil einer ausländischen Regierung zur Terrororganisation erklärt. Bislang befinden sich auf dieser schwarzen Liste des US-Außenministeriums nur traditionelle Terrorgruppen wie Al-Qaida, die Terrormiliz Islamischer Staat, Boko Haram oder die Hisbollah.
Und mit Aktuellem aus den USA beginnt um 23.34 Uhr hier im Deutschlandfunk auch unser Nachrichtenblock. Die Personalrochaden unter US-Präsident Trump hören nicht auf. Nach dem Rücktritt der Heimatministerin muss jetzt der Chef des Secret Service gehen. Aus Washington berichtet Martin Ganselmeier.
Randolph Ellis habe als Chef des Secret Service 2 Jahre lang einen großartigen Job gemacht, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders. Präsident Trump sei dankbar für seine Arbeit. Warum Trump zuvor jedoch seinen Stabschef angewiesen hatte, den Secret Service Direktor zu entlassen, blieb zunächst unklar. Zumal die Entscheidung einen Tag nach dem Rücktritt von Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen bekannt wurde. Beobachter in Washington wiesen darauf hin, dass sowohl Nielsen als auch der Chef des Secret Service Vertraute von Trumps ehemaligem Stabschef John Kelly waren. Der als Hardliner bekannte Berater Trumps, Stephen Miller, habe den Präsidenten vermutlich gedrängt, sich von den moderateren Kelly-Vertrauten zu trennen. Nachfolger von Ellis soll im Mai James Murray werden, der bereits für den Secret Service tätig ist. Der Secret Service ist unter anderem zuständig für den Personenschutz des Präsidenten. Ellis' Entlassung stehe in keinem Zusammenhang mit einem Sicherheitsvorfall in Mar-a-Lago, hieß es. Vor kurzem war dort eine Chinesin mit verdächtigen Computerprogrammen in Trumps Anwesen eingedrungen. Trump hat sich bereits von mehr als einem Dutzend seiner Kabinettsmitglieder getrennt. 6 Positionen sind derzeit nur mit designierten Personen besetzt, die noch nicht vom Senat bestätigt wurden.
Eine Woche nach den türkischen Kommunalwahlen ist es jetzt offiziell, die islamisch-konservative Partei AKP muss das Bürgermeisteramt der Hauptstadt Ankara an die Mitte-Links-Partei CHP abgeben. Karin Sens.
Vor über einer Woche waren die Kommunalwahlen in der Türkei, aber erst jetzt ist es offiziell. Die islamisch-konservative Partei von Präsident Recep Tayyip Erdogan, AKP, hat den Chefsessel im Rathaus der türkischen Hauptstadt abgegeben. Der neue Bürgermeister heißt Mansur Yavaş von der Mitte-Links-Partei CHP. Die Wahlkommission lehnte letzte Einsprüche der AKP ab. Sie übergab Yavaş am Vormittag seine Ernennungsurkunde. Der CHP-Kandidat lag nach der Neuauszählung mit rund 124.000 Stimmen vor dem der AKP. In Istanbul ist die Wahl allerdings immer noch nicht entschieden. Im Moment werden noch ungültige Stimmen nachgezählt. Nach Angaben der CHP ist der Vorsprung ihres Kandidaten zu dem der AKP auf knapp 16.000 Stimmen geschmolzen. Der türkische Präsident Erdogan sprach am Morgen von 13.000 bis 14.000 Stimmen. Seine Partei habe Beweise für ein organisiertes Verbrechen bei den Wahlen in Istanbul. Die AKP hatte zuvor beantragt, nicht nur ungültige Stimmen neu auszuzählen, sondern alle abgegebenen. Die Wahlkommission hat noch nicht entschieden, ob sie dem stattgibt.
Es ist ein Zweckbündnis, hauptsächlich für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Deshalb trafen sich heute der türkische Präsident Erdogan und Russlands Präsident Putin in Moskau. Christina Nagel.
Es war bereits das 3. Treffen der beiden Präsidenten in diesem Jahr und wieder nahmen sie sich viel Zeit für Gespräche. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern sollen weiter ausgebaut werden. Das gilt auch und vor allem für den Energiesektor. Beide Präsidenten setzen große Hoffnungen auf die im Bau befindliche Pipeline Turkish Stream, die nicht nur die Türkei, sondern auch Südosteuropa zusätzlich mit russischem Gas versorgen soll. Putin kündigte aber auch weitere Rüstungsgeschäfte an. Die Türkei hat, obgleich NATO-Mitglied, bereits russische Raketenabwehrsysteme gekauft. Ein Affront für die NATO, weshalb die USA massiv Druck machen, um die Auslieferung noch zu verhindern. Ausführlich berieten beide Präsidenten auch über die Lage in Syrien. Erdogan bekräftigte noch einmal, dass es notwendig sei, militärisch gegen Kurdenmilizen in Syrien vorzugehen. Sie seien nichts anderes als Terroristen. Um die eigene Sicherheit zu gewährleisten, schwebt der türkischen Führung die Errichtung einer Pufferzone auf syrischem Gebiet unter türkischer Kontrolle vor. Russland, das sich als Schutzmacht des syrischen Assad-Regimes versteht, steht dem Vorhaben mit Verweis auf Syriens Souveränität und Einheit weiter äußerst kritisch gegenüber.
Über 1,5 Jahre saß der russische Regisseur Kirill Serebrennikov im Hausarrest. Jetzt ist er mit Einschränkungen wieder in Freiheit. Sabine Stör.
Für Kirill Serebrennikov gilt statt des Hausarrestes jetzt ein Ausreiseverbot. Wirklich erleichtert sei er noch nicht, sagte der Regisseur dem russischen Fernsehnachrichtensender. Das könne er erst sein, wenn, wörtlich, der ganze Unsinn zu Ende sei. Trotzdem werde er jetzt erstmal feiern und dann seine Arbeit im Moskauer Gogol-Zentrum fortsetzen. An dem Theater in Moskau ist der 49-Jährige mit der schwarzen runden Strickmütze künstlerischer Leiter. Dort führte er auch während des Hausarrestes seine gesellschaftskritischen, oft provokanten Stücke auf. Ebenso konnte er weiter an Stücken arbeiten, die im Ausland auf die Bühne kamen, zuletzt an der Staatsoper in Hamburg. In seinem Prozess bestreitet der Regisseur Serebrennikov die Anschuldigung, dass er zusammen mit seinen ebenfalls angeklagten Mitarbeitern Gelder veruntreut haben soll. Er wird auch demnächst weiter vor Gericht stehen. Warum er und zwei weitere Beschuldigte unterdessen aus dem Hausarrest entlassen wurden, ist noch nicht bekannt. Das Gericht in Moskau hatte erst vor einer Woche den Hausarrest des als liberal geltenden Regisseurs um 3 Monate bis Juli verlängert. Für Kritiker geht es bei der Anklage um einen Schauprozess.
Unter anderem über Satellitenmessungen haben Forscher der Uni Zürich Daten zur weltweiten Gletscherschmelze gesammelt und sie jetzt vorgestellt. Jan Breuer.
Es ist pro Jahr 1 Millimeter, den der Meeresspiegel steigt, weil die Gletscher weltweit schmelzen. Umgerechnet sind das etwa 335 Milliarden Tonnen Eis, die sich sprichwörtlich in Wasser auflösen. Wissenschaftler der Uni Zürich haben für diese Studie Satellitenmessungen der Erdoberfläche verglichen mit Beobachtungen vor Ort. Damit sei es nun möglich, die Veränderungen an mehr als 19.000 Gletschern in den letzten 50 Jahren zu rekonstruieren, sagt Michael Zemp, der Forschungsleiter. Dabei habe man festgestellt, dass der Meeresspiegel seit 1960 um 27 Millimeter gestiegen ist, weil 9.000 Milliarden Tonnen Eis geschmolzen sind. Das entspricht einem Eiswürfel so groß wie Deutschland mit einer Dicke von 35 Metern. Den größten Verlust haben dabei die Gletscher in Alaska erlitten, gefolgt von den Eisflächen in Patagonien und der Arktis. Die europäischen Gletscher hätten zwar auch viel Eis verloren, da ihre Fläche aber relativ klein sei, würden sie eher weniger zum Anstieg des Meeresspiegels beitragen, sagt Michael Zemp. Die ausgewerteten Daten lassen außerdem eine Prognose zu. Bleibt es beim Tempo des Abschmelzens, so der Forscher der Uni Zürich, könnten bis zum Jahr 2100 die Gletscher in Europa, im Kaukasus, in Westkanada und den USA verschwunden sein.
An der Wall Street in New York schloss der Dow Jones Index bei 26.341 Punkten. Das ist ein Minus von 0,3%. Und über Aktuelles vom Börsentag in Frankfurt berichtet Claudia Werle.
In der vergangenen Woche gab es kräftige Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt. Der DAX hat ein neues Jahreshoch erreicht. Zu Wochenbeginn heißt es nun erst einmal abwarten. Viele Anleger haben die Gelegenheit genutzt, Gewinne mitzunehmen. Im Prinzip hat sich an den äußeren Rahmenbedingungen auch wenig geändert. Noch immer ist unklar, ob und wenn ja, wann und in welcher Art und Weise die Briten die EU verlassen wollen. Was die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China betrifft, auch da ist noch alles offen. Man sei zwar auf gutem Wege zu einer Einigung, aber was das letzten Endes heißt, das ist noch unklar. Enttäuscht haben viele Anleger auf die jüngsten Konjunkturdaten reagiert. Viele exportorientierte Unternehmen hierzulande bekommen die Folgen der schwächer werdenden Weltwirtschaft zu spüren. Zu den Verlierern gehören Bankaktien, die Papiere der Deutschen Bank mehr als 2% im Minus. Auch Commerzbankpapiere werden verkauft. Ob beide Banken zusammengehen werden, das ist noch keine ausgemachte Sache. Hier an der Börse werden die Pläne kritisch gesehen. Mag es bei einer Fusion auch Synergieeffekte geben, mögen unterm Strich weniger Kosten anfallen. Es gibt keine Garantie, dass solche Hochzeiten auf lange Sicht hin auch wirklich erfolgreich sind. Linde-Aktien werden künftig nicht mehr an der Frankfurter Börse gehandelt. Linde und der amerikanische Partner Praxair sind zusammengegangen. Die vor fast einem Jahr beschlossene Zwangsabfindung der verbliebenen Kleinaktionäre sei nun abgeschlossen. Der DAX beendet den Handel bei 11.963 Punkten.
Aktuelles von der Börse war das zum Ende unserer Kurznachrichten. Nicht nur die Mietpreise treiben in Deutschland aktuell Zehntausende auf die Straßen, auch die Klimapolitik mobilisiert. Schülerinnen und Schüler protestieren unter dem Motto Fridays for Future, großteils während der Unterrichtszeit. Ihr Motto verkürzt: Warum sollen wir für die Zukunft lernen, wenn wir wegen des Klimawandels Angst vor ihr haben müssen? Ihre Demonstration für eine rigorosere Klimapolitik hat die Initiative heute um konkrete inhaltliche Forderungen an die deutsche Politik ergänzt. Barbara Schmidt-Matern mit den Einzelheiten.
Zu viert sitzen sie im tageshellen Atrium des Berliner Naturkundemuseums und der Ort ist ganz bewusst gewählt, sagt Sebastian Grieme. Über dem Kopf des Abiturienten ragt der mindestens 3 Meter lange Halswirbel eines riesigen Dinosauriers in die Luft.
Wir haben durch unser Handeln das 6. große Artensterben in der Geschichte dieses Planeten ausgelöst. Das Ergebnis des 5. großen Artensterbens sehen Sie direkt hinter mir.
Dass weltweit immer mehr Tier- und Pflanzenarten aussterben, ist ein Grund, warum die Fridays for Future-Bewegung jetzt 6 Forderungen für den Klimaschutz vorlegt. Die Aktivistinnen wollen den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase bis zum Jahr 2035 massiv reduzieren und sie setzen stattdessen auf 100% erneuerbare Energien. Außerdem müsse Deutschland spätestens in 11 Jahren komplett aus der Kohleverstromung aussteigen, also 8 Jahre früher als von der Bundesregierung geplant. Wenn ihr nicht handelt, tun wir es, meint der 15-jährige Linus Steinmetz.
Von den Erwachsenen wird kein Schritt in Richtung konkretes Handeln getan. Und die verschiedenen Ansätze, die bereits existieren und die man umsetzen könnte, um den Klimawandel zu bekämpfen, werden nicht ausreichend diskutiert.
Findet der Gymnasiast. Die Schülerinnen und Studierenden nehmen als Messlatte für ihre Forderungen das Pariser Klimaschutzabkommen, zu dem sich auch Deutschland völkerrechtlich verpflichtet hat. Zentrales Ziel ist, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen.
Ein unkontrollierter Klimawandel wird uns ein Vielfaches mehr kosten als alle Investitionen, um diese Katastrophe noch zu vermeiden.
Betont die Studentin Svenja Kant. Schon bis Ende dieses Jahres fordert Fridays for Future ein Ende der Subventionen für fossile Energieträger, also Kohle, Öl und Gas. Außerdem solle eine Kohlendioxidsteuer auf alle Treibhausgasemissionen erhoben werden. Klimaschädliche Energieträger würden dadurch teurer, grüne Technologien im Vergleich günstiger. Für die Umsetzung, so betonen die Schüler, sei die Politik zuständig, nicht sie selbst.
Also ich glaube, dass mich die meisten Forderungen jetzt nicht überraschen.
Entgegnet am Nachmittag eine etwas angestrengt wirkende Andrea Nahles. Die SPD-Partei- und Fraktionschefin verweist auf den geplanten Kohleausstieg, das geplante Klimaschutzgesetz und das geplante Klimakabinett, das am Mittwoch erstmals unter Führung der Bundeskanzlerin tagen soll. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak möchte die, Zitat, jungen Menschen so schnell wie möglich noch vor Beginn der Sommerferien zum Gespräch einladen. Doch die jungen Menschen fühlen sich von der Politik weiterhin nicht ernst genommen. Ob das nicht fatal sei für die Parteien, wird Nahles von einer Journalistin gefragt.
Was heißt hier fatal? Wenn die das so empfinden, dann sage ich ja, dann ist das offensichtlich so. Da müssen wir uns anstrengen, dass das in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr sich ändert.
Alle sind toll darin, sich mit Beschlüssen zu überbieten, wie toll sie 2040 sind. Aber in der Gegenwart passiert wenig.
Kritisiert Grünen-Parteichef Robert Habeck. Allerdings fordert auch seine Partei höchstens kleinlaut ein Tempolimit oder eine Kerosinsteuer. Zu groß ist die Angst der Grünen, mitten im Umfragehoch wieder abzustürzen. Die Jugendlichen von Fridays for Future halten es für den Moment mit Molière. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun, so steht es über ihren Forderungen. Deshalb gehen sie nächsten Freitag wieder auf die Straße, jetzt erst recht während der Schulzeit.
Über die klimapolitischen Forderungen der Fridays for Future-Bewegung berichtete aus Berlin Barbara Schmidt-Matern. Dort ging es heute auch um ein Grundbedürfnis, nämlich sauberes Grundwasser. Erst im vergangenen Jahr war Deutschland vom Europäischen Gerichtshof verurteilt worden, weil zu wenig gegen den Nitratgehalt im Grundwasser getan wurde. Die EU-Kommission fordert deshalb Deutschland dazu auf, die Düngeregeln zu verschärfen. Bauern sollen insgesamt 20% weniger düngen dürfen, eine Vorgabe mit viel Konfliktpotenzial, über die im Landwirtschaftsministerium beraten wurde. Theo Gers.
Auch wenn es beim Schutz des Grundwassers um die Ressource für das wichtigste Nahrungsmittel, das Trinkwasser, geht, bei der Verschärfung der Düngeverordnung kommt die Bundesregierung weiter nur langsam voran, trotz des enormen Drucks, den die EU auf die Bundesregierung ausübt. Denn Deutschland verstößt seit 26 Jahren beim Nitrateintrag aus der Landwirtschaft ins Grundwasser gegen geltendes EU-Recht. Das hat der Europäische Gerichtshof im letzten Jahr festgestellt. Und daran ändert auch eine verschärfte Düngeverordnung nichts, die hierzulande 2017 und damit noch vor dem EuGH-Urteil in Kraft trat. Auch diese Verordnung reicht der EU-Kommission nicht. Sie verlangt, in besonders belasteten Gebieten die Düngung, vor allem mit Gülle, noch einmal um 20% zu reduzieren. Und da liegt das Problem, so Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner.
Wenn wir pauschal für alle Ackerkulturen und pauschal für alle Regionen, rote Gebiete, 20% anlegen würden, dann würde das in einigen Regionen zu einer nicht fachlichen Unterdüngung, Unterernährung von Pflanzen führen.
Deshalb kommt massiver Widerstand gegen die 20%-Regel von Seiten der Landwirte. Sie fürchten um ihre Erträge. Doch die Dinge weiter auf die lange Bank schieben, geht auch nicht. Sollte es Deutschland nicht schaffen, eine Düngeregelung vorzulegen, die das EU-Recht einhält, geht der unterlassene Grundwasserschutz ins Geld. Es droht eine Strafzahlung von 857.000 Euro pro Tag, zu zahlen an die EU-Kasse, und zwar so lange, bis der Missstand abgestellt ist. Darauf verweist auch Florian Pronold, Staatssekretär im Bundesumweltministerium.
Jetzt kommt es darauf an, dass wir sehr zeitnah eine Novellierung der EU-Düngeverordnung machen, die verhindert, dass wir zum Schluss als Deutschland jeden Tag 850.000 Euro Strafe zahlen. Und dass weiterhin die Nitratbelastung in den Küstengewässern und in vielen Regionen steigt im Grundwasser. Dafür haben die Menschen kein Verständnis.
Das Verständnis für die deutsche Hängepartie in Sachen Grundwasserschutz hält sich auch bei der EU-Kommission in Grenzen. Sie ist verpflichtet, darüber zu wachen, ob EU-Staaten das Recht einhalten. Das erhöht den Druck zusätzlich, weiß auch Julia Klöckner.
Die EU-Kommission verlangt es von uns, diese Überarbeitung. Ganz offen gesagt machen wir seit sehr, sehr vielen Jahren mit dem Thema Nitratrichtlinie rum. Und deshalb sage ich ja, wir müssen beides unter einen Hut bekommen.
Beides, damit meint Klöckner den Grundwasserschutz auf der einen und die Forderung der Landwirte auf der anderen Seite, nicht alle landwirtschaftlichen Flächen über einen Kamm zu scheren. Doch wie man es dreht und wendet, die Forderung nach 20% weniger Gülleeintrag ist unverrückbar. Über andere Maßnahmen will die EU-Kommission nur mit sich reden lassen, wenn diese zu einer gleichwertigen Verbesserung des Gewässerschutzes führen würden.
Berichtet unser Korrespondent Theo Gers. In den seltensten Fällen decken die Leistungen aus der Pflegeversicherung die Kosten auch wirklich ab. Viele Bewohner eines Pflegeheims zahlen monatlich über 1.000 Euro drauf. Die SPD fordert jetzt, die Pflegeversicherung muss umgekrempelt werden. Frank Kapellan berichtet.
Es ist eine stolze Summe. Durchschnittlich 1.800 Euro müssen Pflegebedürftige im Monat aus eigener Tasche aufbringen. Denn die Pflegeversicherung kommt nur für einen begrenzten Teil der Kosten, die eigentliche Pflege, auf. Essen und Unterkunft aber werden nicht bezahlt. Während der Eigenanteil keiner Grenze unterliegt, ist festgelegt, wie viel die Pflegeversicherung maximal übernimmt. SPD-Chefin Andrea Nahles will daher die Finanzierung vom Kopf auf die Füße stellen.
Wir haben gespürt, wenn wir unterwegs waren in den letzten Monaten, dass die Angehörigen, die Betroffenen sich große Sorgen machen, dass die Pflege sie finanziell überfordert.
Zunächst wollen die Sozialdemokraten allerdings nur die reinen Pflegekosten deckeln. In einem ersten Schritt strebt die Partei an, selbstbewohnte Immobilien künftig zum Schonvermögen zu zählen. Nahles drängt auf eine grundlegende Reform der Pflegefinanzierung, um Patienten entlasten zu können. Pflege, die nur aus medizinischen Gründen erfolgt, soll künftig von der Krankenversicherung bezahlt werden. Zudem rufen die Sozialdemokraten erneut nach einer Bürgerversicherung auch im Pflegebereich. Die private und gesetzliche Pflegeversicherung soll zusammengelegt werden. Beamte und Gutverdiener müssten zur Finanzierung beitragen. Mit Steuerzuschüssen sollen versicherungsfremde Leistungen in der Pflege aufgefangen werden.
Im System ist ausreichend Geld, um die Fragen, die jetzt drängen, am Ende auch tatsächlich solidarisch finanzieren zu können.
Meint die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die das Konzept federführend für die SPD ausgearbeitet hat. Dreyer will Rücklagen in Höhe von 35 Milliarden Euro für die private Pflegeversicherung in eine solidarische Finanzierung einbeziehen, soweit dies verfassungsrechtlich möglich ist. Mit der Union dürften solche grundlegenden Reformen allerdings kaum zu machen sein und auch die von der SPD angestrebte Kostenreduzierung für Pflegebedürftige steht nicht auf der Tagesordnung der Großen Koalition.
Diese Deckelung des Eigenbetrages, das ist nicht verabredet im Koalitionsvertrag. Das ist ein politisches Ziel, für das wir eintreten und das wir dann umsetzen wollen.
Die SPD-Pläne zur Pflege sind Teil des Sozialstaatskonzeptes der Partei, mit dem die Genossen bei den bevorstehenden Wahlen wieder Boden gut machen wollen. Mit dem Koalitionspartner ist allerdings eine Stärkung der Pflegeberufe vereinbart. So sollen Auszubildende künftig eine Vergütung erhalten und mit flächendeckenden Tarifverträgen will Schwarz-Rot dem Lohndumping privater Träger entgegenwirken.
Informationen aus Berlin waren das von Frank Kapellan und jetzt ist es 23.53 Uhr und zu mir gekommen ist Sonja Helmke aus unserer Nachrichtenredaktion. Auch in den Kommentaren aus den Zeitungen von morgen geht es um die Enteignungsdebatte.
Das ist richtig. Die aufgeregte Debatte zeigt, so der Reutlinger Generalanzeiger, dass die Politik bisher keine Antwort auf das Problem gefunden hat und sogar den falschen Weg einschlägt. Wohnen ist ein komplexes Thema, da helfen keine Einzelmaßnahmen wie Mietpreisbremse oder Enteignungen. Das Ziel muss sein, alle Beteiligten zusammenzuführen. Der Markt allein richtet es aus Sicht der Schwäbischen Zeitung aus Ravensburg nicht. Das zeigt sich auf dem deutschen Wohnungsmarkt längst nicht nur in Ballungszentren. Zwischen Angebot und Nachfrage herrscht ein Ungleichgewicht. Für Investoren ist es interessanter, Luxus-Apartments auf den Markt zu bringen als günstigen Wohnraum. Bauland liegt brach, weil Besitzer darauf spekulieren, es zu einem späteren Zeitpunkt noch gewinnbringender verkaufen zu können. Der Staat muss keine Konzerne enteignen, wohl aber den sozialen Wohnungsbau attraktiver machen. Für die Westfälischen Nachrichten aus Münster hat der Staat mit seinem Rückzug aus dem sozialen Wohnungsbau einen fatalen Fehler begangen. Großkonzerne haben dann mit Spekulationsobjekten die Lage verschärft. So ist die Not groß, die Wut der Mieter setzt jetzt ein Signal. Es ist Zeit zu handeln, aber die Kirche muss auch im Dorf bleiben. Das Straubinger Tagblatt unterstreicht, was es braucht, ist Bauern Vorschriften streichen und Unternehmen dazu bewegen, auch in der Region zu investieren, um die angespannten Wohnungsmärkte zu entlasten. Und womöglich mag es auch nötig sein, gegen extreme Mietsteigerungen gesetzlich vorzugehen. Denkverbote und Tabus aufzubauen, ist nach Meinung der Ludwigsburger Kreiszeitung völlig verkehrt. Die Möglichkeit der Enteignung steht im Grundgesetz als Ultima Ratio. Es geht also nicht darum, der Oma ihr kleines Häuschen wegzunehmen, sondern es geht zum Beispiel um Häuser, die zum Beispiel seit Jahren unbewohnt sind, weil die Eigentümer den Leerstand künstlich herbeiführen und mit den Wohnungen spekulieren. Die Drohung mit Enteignung kann da Wunder wirken. Und nun zur Entwicklung in Libyen. Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist sicher, dass das Debakel in dem Land einiges dazu beigetragen hat, dass westliche Regierungen ihr militärisches Engagement in gescheiterten Staaten tendenziell zurückfahren. Im Gegenzug erhöhen andere Akteure ihren Einsatz, darunter vor allem Russland, das in jedes Vakuum vorstößt, das Amerika auf der strategischen Weltkarte hinterlässt. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe bewerten die Situation ähnlich. Der abtrünnige General Haftar ist nur das halbe Problem. Ausländische Akteure und Frankreich, von Frankreich bis Russland, mischen kräftig mit. Ihnen geht es um Macht und Einfluss in Nordafrika und um die libyschen Ölvorräte.
Vielen Dank, Sonja Helmke, für diese Presseschau. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Nach den 0 Uhr Nachrichten folgt hier die Sendung Fazit mit Kultur vom Tage. Dort geht es zum Beispiel um eine Tagung in Paris, bei der die Frage gestellt wurde, was können Museen für die Zukunft Europas beitragen? Der Tag heißt unser Podcast. Der ist in jedem Podcast-Anbieter Ihrer Wahl zu finden. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweitzer. Ihnen jetzt noch eine gute Nacht.